Wir haben in einigen der Lieder gesungen, dass Jesus unser Herr ist und wir seine Diener sein möchten. Mach mich zum Diener wie du, o Herr. Oder auch jetzt das vergangene Lied, dass Gott uns zu seinem Werkzeug, in seiner Hand macht. Und heute möchte ich mal ein Stück weiter mit euch die Beitrittserklärung unserer Gemeinde anschauen. Wir haben beim letzten Mal, als ich gepredigt habe, also vor 2 Wochen, habe ich auch die Beitrittserklärung vorgelesen und die beginnt mehr oder weniger, zumindest bei diesen Willensbekundungen: Ich werde für die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens arbeiten und beten. Lass mich einmal weiterlesen. Dort heißt es dann: Ich werde in brüderlicher Liebe in der Gemeinde leben und liebevoll für andere sorgen. Ich werde auf andere Acht haben und sie treu ermutigen oder auch ermahnen, wie es jeweils nötig ist. Ich werde mich mit den anderen an ihrem Glück freuen und mich auch bemühen, liebevoll und mitfühlend mit ihnen Lasten und Kummer zu tragen. Ich werde nicht die gemeinsamen Versammlungen verlassen, noch im Gebet für mich selbst und andere nachlassen. Ich werde mich nach Kräften bemühen, die mir anbefohlenen stets in liebender Pflege und Ermahnung des Herrn zu erziehen und durch ein reines und liebevolles Vorbild nach der Errettung meiner Familie und Freunde streben. Ich werde danach streben, in der Welt ein gewissenhaftes Leben zu führen, indem ich Gott nicht wohlgefällige Dinge und weltlichen Lüsten entsage und stets daran denke, dass ich dazu errettet bin, ein neues und heiliges Leben zu führen. Ich werde mich gemeinsam mit den anderen für die Fortführung eines treuen evangelikalen Dienstes in dieser Gemeinde einsetzen, indem ich ihre Gottesdienste, Ordnungen und Lehren achte und aufrechterhalte. Und vielleicht erstmal soweit. Wenn wir das soweit anschauen, eine Beitrittserklärung mit so vielen "Ich werde" oder wir werden vielleicht auch dann formulieren "Ich will" im Sinne von "Ich nehme mir fest vor, das ist wirklich das, was ich in dieser Gemeinde mittragen und mittun möchte, wenn ich in dieser Gemeinde bin", dann sieht das nach einer Menge Dienst aus. Und zwar nicht Diensten im Sinne von ein Amt bekleiden, um dann die Aufgaben dieses Amtes zu erfüllen und in dem Sinne sagen wir dann, ich habe den Dienst oder jenen Dienst in der Gemeinde, sondern es geht tatsächlich um füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein, sich miteinander zu freuen oder zu weinen, Glück und Kummer zu tragen. Und um ein solches einander dienen, soll es heute gehen. Schlag mit mir bitte einmal den 1. Petrusbrief auf und öffnet dort das 4. Kapitel. Die Verse, die ich euch heute in gewisser Weise auslegen möchte, sind die Verse, die mich mitunter am stärksten geprägt haben in meinem Glaubensleben oder zumindest konkret in dem Leben des Dienens in meinem Glaubensleben. Also wie diene ich, wie mache ich meine Aufgaben in der Gemeinde, meinen Dienst als Prediger im Besonderen? Lasst uns die Verse 10 und 11 lesen. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 10 und 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch einmal still werden und beten. Unser Vater im Himmel, dein Wort ist sehr, sehr reichhaltig. Und es ist nicht nur reichhaltig an Weisheit und Erkenntnis, sondern es hat die Kraft, es hat von dir die Kraft, Menschen zu verändern, Gesinnungen zu verändern. Und ich bitte dich, dass du das heute auch tust, dass du unser Denken veränderst, dass du jedem Einzelnen ins Herz hineinredest durch dieses deine Wort, um aus uns Diener zu machen, die wirklich hingegeben dienen. richtig dienen, sodass du geehrt wirst, dass du groß verherrlicht wirst. Und ich bitte dich auch für mich um die Weisheit und Demut, über dein Wort in rechter Weise zu reden, dass man wirklich sagen kann, das sind deine Aussprüche. Es ist wirklich das, was du damit sagen willst und nichts anderes. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und ich möchte diese Predigt heute in drei Punkten gliedern, wobei ich an einem Punkt einmal einen Exkurs machen werde und dann werde ich von der tatsächlichen Auslegung dieses Textes einmal abweichen, um ein umstrittenes Thema intensiver zu beleuchten. Und dann hoffentlich finde ich dann wieder den Weg zurück zum nächsten Punkt dann auch, dass wir die Auslegung zu Ende machen. Als erstes möchte ich über diesen allgemeinen Aufruf sprechen, den Petrus hier tut, dient einander. Dann möchte ich an zweiter Stelle über die persönliche Aufgabe eines jeden Einzelnen sprechen, diene mit deiner Gnadengabe. Das ist eine persönliche Sache. Es ist unterschiedlich, der Dienst von dem einen und von dem anderen. Und an dritter Stelle möchte ich über die göttliche Aufforderung reden, dass wir als Verwalter zu Gottes Ehre den Dienst verrichten sollen. Wir haben hier eine Steigerung in mehrfacher Hinsicht. Es geht vom Allgemeinen, der Aufruf, dann ist es das Persönliche, das ist deine persönliche Aufgabe in diesem allgemeinen Aufruf. Aber dann geht es vom Persönlichen wieder zum Göttlichen, weil wir Gottes Anforderung erfüllen sollen in dem Dienst, den wir tun. Und wenn sich jemand das mit gleichen Buchstaben besser merken kann, dann kann er sich das mit Aufruf, Aufgabe und Anforderung rechnen. Nun lass uns einmal den Aufruf anschauen. Dieser Aufruf steht tatsächlich in einem größeren Kontext. Nicht nur allgemein, weil jeder Vers in der Bibel im Kontext seines Buches steht und auch im Kontext der ganzen Bibel, sondern er steht auch vom Satzbau her in einem Kontext. Dient einander ist nicht ein Verb mit Befehlsform. Also wo Petrus so den Satz anfängt und sagt, dient einander. Sondern er fängt den Satz eigentlich in Vers 7 an und der eigentliche Imperativ, also die Befehlsform, ist in Vers 7 und dort heißt es, seid nun besonnen und nüchtern. Das ist das, wozu er aufruft. Und dann zählt er mehrere Dinge auf, bis Vers 11, was alles zu diesem besonnen und nüchtern sein gehört oder was er eben hier erwähnen möchte an dieser konkreten Stelle. Seid besonnen und nüchtern im Gebet, zum Gebet. Und dann vor allem habt innige Liebe untereinander. Und dann macht er einen kleinen Einschub und sagt, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Dann geht er weiter und sagt, seid gegeneinander freundlich, ohne Murren. Und dann kommt eben das, was wir gelesen haben, der Predigttext, dient einander. Also, seid besonnen und nüchtern zum Gebet, liebend, gastfreundlich und dienend. So könnte man das sprachlich ganz kurz als Stichpunkte zusammenfassen, wie Petrus es hier schreibt. Nun, an dieser Stelle sagt er aber, dient einander. Das ist ein allgemeiner Aufruf und dann, ob imperativ ja oder nein, wir wissen eigentlich als Christen immer, dass eine wesentliche Berufung der Christen darin besteht, zu dienen, einander zu dienen. Es ist nichts Neues, wenn ich euch sage, ihr solltet Diener sein und nicht Herrscher. Könnte man hier jetzt gleich sagen, ja, wer hat jetzt mehr oder weniger verstanden, denn Gott sagt ja, ich mache den Menschen und er soll über die ganze Welt herrschen. Und jetzt komme ich und sage, der Mensch soll jetzt dienen. Aber ich hoffe, dass ich da nicht viel erklären muss. Klar, Gott hat den Menschen zum Herrscher über die Natur gesetzt, zu einem liebenden, dienenden Herrscher. Wir sollen aber von unserem Wesen her dienende Wesen sein. Das ist das, was Gott hier meint. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Gott, das ist sozusagen mein erster Unterpunkt, Gott einen dienenden Wesenszug hat. Dienen ist ein zutiefst göttlicher Wesenszug. Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Und er war Gott. Er war der ultimative Herrscher. Aber er sagt, ich bin nicht auf die Erde gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn Jesus als Sohn Gottes auf die Erde kam, um zu dienen, muss Dienen ein zutiefst göttlicher Wesenszug sein. Und wer immer wirklich bestrebt ist, Christus ähnlicher zu werden, kann am Dienen, an einem dienenden Charakter nicht vorbeigehen. Das geht einfach nicht. Jesus lehrt auch seine Jünger und sagt, dass der Größte im Reich Gottes der sein wird, der der Diener von allen hier auf der Erde gewesen ist. Wenn jemand unter euch der Größte sein will, dann sei er der Diener von allen. Dienen ist ein zutiefst göttlicher Wesenszug. Zweitens, dienen ist eine Haltung. Dienst kann ein Amt sein, aber wenn die Bibel vom einander dienen spricht, spricht sie nicht von einem Amt, sondern sie spricht von einer Haltung. Nur zur Erklärung, falls das jemand nicht ganz klar ist, ein Amt, den wir als Dienst bezeichnen, das ist eine Aufgabe, die du hast. Du hast zum Beispiel in der Gemeinde das Amt eines Diakonen. Es gibt das Amt des Ältesten. Es gibt Ämter, die nicht als solche bezeichnet werden, aber in gewisser Weise sind. Vielleicht hat jemand den Dienst des Sängers, des Vorsängers, oder er hat einen musikalischen Dienst. Er hat einen, man könnte fast sagen, dienenden Dienst, indem er Stühle zurechtstellt oder sonst irgendwo zur Hand geht. Also so ein Hausmeisterdienst. Aber wenn die Bibel vom Dienen spricht, spricht sie nicht lediglich von solchen Ämtern, von denen sie auch spricht, sondern sie spricht von einer dienenden Haltung. Und das ist wichtig. Macht bitte einmal Lukas Kapitel 17 auf. Ein äußerst, äußerst wichtiges Vers, der mir in den letzten Monaten öfters über den Weg gelaufen ist. Diese Verse in verschiedenster Hinsicht. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern über die Einstellung zum Dienen und die Einstellung dessen, was wir davon erwarten, dass wir gedient haben, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Lukas Kapitel 17, die Verse 7 und 10. Jetzt sagt Folgendes. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her, setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich, diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und dann sollst du auch essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollst auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das Bild war dem damaligen Hörer sehr klar. Da ist ein Herr, der hat Ländereien und er hat Sklaven. Er schickt die Sklaven morgens auf das Feld. Sie sollen auf dem Feld arbeiten oder das Vieh hüten. Abends kommen sie zurück. Aber sie machen nicht Feierabend. Sie müssen jetzt dem Herrn, der nicht auf dem Feld war und nicht die Tiere gehütet hat, dem sollen sie jetzt das Abendessen vorbereiten. Und während der Herr isst und sie den ganzen Tag gearbeitet haben, sollen sie ihm bei Tische dienen und zugucken, wie er isst. Und wenn der fertig ist, dann sagt er so, jetzt könnt ihr auch essen und trinken. In unserer Gesellschaft, in unseren Ohren, wie wir geprägt sind, würden wir sagen, das geht gar nicht. So kann man einen Arbeiter nicht behandeln. Das ist jenseits jeder Art von Gleichberechtigung oder Fairness oder was auch immer. Ganz egal, wie ihr politisch eingestellt seid, wärt ihr dieser Sklave und ich, also mein Arbeiter, ja, und ich würde euch zur Arbeit schicken und ihr würdet kommen, dann würde ich sagen, so jetzt dient mir zu Tisch, macht mir noch ein gutes Essen und wenn ich satt bin, dann könnt ihr auch etwas essen. Keiner von euch würde das fair finden. Okay? Gleichberechtigung hin oder her, ihr würdet es nicht fair finden. Keiner von euch würde glücklich über diesen Umstand sein, eine solche Zumutung bekommen zu haben. Aber was sagt Jesus hier seinen Jüngern? Nun, damals haben die anders gedacht. Das ist der Herr und jenes ist sein Sklave. Das ist logisch, dass der Sklave nicht viel zu sagen hat und dass der Sklave hinten ankommt. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass es die Sklavenhaltung heute nicht mehr gibt. Und dass es Christen gab in der Vergangenheit, die sich sehr, sehr gegen die Sklaverei eingesetzt haben. Ich bin sehr, sehr dankbar Gott, dass es getan hat. Aber das Bild, das können wir zumindest einmal bemühen. Da ist ein Unterschied zwischen dem Herrn und dem Sklaven. Der Sklave hat nicht das Recht zu sagen, ich bin mit dir auf einer Stufe und du solltest mich genauso behandeln, wie du dich von mir behandeln lässt. Jesus sagt, ihr sollt sprechen, wenn ihr alles getan habt, was ihr tun solltet. Ich bin ein unnützer Knecht, ein nutzloser Sklave. Denn ich habe nur getan, was ich zu tun schuldig war. Es war meine Schuld. Es gibt heute schon bei faireren Bedingungen oft Krach zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Wenn der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer einen Vertrag aushandelt und er sagt, das ist dein Arbeitsbereich und das gehört zu deiner Arbeit. Und nun musst du 8 Stunden am Tag die ganze Zeit arbeiten und arbeiten und arbeiten. Bis zum Schluss. Du gehst verschwitzt nach Hause. Und du bekommst niemals ein anerkennendes Wort von deinem Chef. Niemals ein Dankeschön oder ein Lob. Dann ist die Gesellschaft bereit, sich darüber aufzuregen. Und wahrscheinlich so manch einer von uns genauso. Der Chef könnte aber sagen, und er wäre im Recht, warum soll ich dir danken dafür? Ich habe dich dafür bezahlt. Du hast getan, was du zu tun schuldig bist. Du hast unterschrieben, 8 Stunden deiner Zeit gehören mir. 5 Tage in der Woche. Damit darf ich dich in dem Bereich als Arbeiter einsetzen. Das haben wir vereinbart. Jetzt habe ich dich dort eingesetzt. Du warst schuldig mit deiner Unterschrift, mir diese Arbeit, diese 8 Stunden zu geben. Und wenn du nach diesen 8 Stunden nach Hause gehst, müsstest du sagen, bevor du irgendeinen Dank erwartest von deinem Arbeitgeber, eigentlich bin ich ein unnützer Arbeiter. Ich habe einfach nur getan, was ich zu tun schuldig war, sonst nichts. Nein, wir sind heute anders. Und wenn ich jetzt aus der Sicht eines Arbeitgebers spreche, würde ich jeden Arbeitgeber dazu ermutigen, seine Arbeitnehmer zu danken und sie auch zu motivieren. Das hat viele Gründe und das ist gut und das sollten wir tun. Aber aus der Sicht eines Arbeitnehmers, wenn ihr alle Arbeitnehmer seid, und ich in gewisser Weise auch wenn nicht formell, so sollten wir am Ende unserer Arbeitszeit sagen, ich habe einfach getan, was ich zu tun schuldig war und erwarte nicht einen Dank. Nun wollte ich aber nicht über Arbeitnehmer und Arbeitgeber sprechen, das ist eine mögliche Anwendung, wo wir das anwenden können, sondern ich möchte das in die Arbeit am Reich Gottes hineinnehmen. Jesus sagt uns, was wir zu tun haben. Und wenn er dir einen Dienst beauftragt und du diesen Dienst 100%ig vollständig ausgefüllt hast, dann hast du ja nichts weiter getan, als nur deinen Dienst getan. Stimmt's? Und Jesus sagt, dann sprich du, das sag ich euch nicht, das sagt Jesus euch, dann sprich du, ich bin ein unnützer Knecht. Ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Nichts obendrauf. Paulus lebt das Ganze aus. Er sagt im 1. oder 2. Korintherbrief, schreibt er, dass ich das Evangelium verkünde, das bringt mir keinen Lohn. Ich bin, Ich bin schuldig, es zu tun. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Er war es Gott schuldig, das Evangelium zu verkünden. Also die Tatsache, dass er das Evangelium verkündet, sagt er, ist lediglich das Bezahlen einer Schuldigkeit. Den Lohn, den er sich erhoffte, den hat er nicht damit generiert, dass er das Evangelium verkündigt hat, was er zu tun schuldig war, sondern dafür, dass er das umsonst getan hat, obwohl er das Recht hätte, von diesem Arbeit leben zu können. Es wäre recht gewesen, es wäre biblisch gewesen, wenn Paulus den Menschen das Evangelium verkündigt und von den jeweiligen Gemeinden, in denen er dient, entsprechend Entlohnung, also finanzielle oder materielle Entlohnung bekommt, damit er seinen normalen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Das wäre rechtens gewesen. Und er lehrt in den Gemeinden, genau das mit den Ältesten zu tun. Er hat es aber in vielen Strecken, nicht immer, aber in vielen Strecken hat er es abgelehnt und hat das Evangelium umsonst verkündet, obendrauf noch selber gearbeitet für seinen Lebensunterhalt. Also mehr getan, als er zu tun schuldig war. Und das sagt er, das ist mein Lohn. Wir sind Diener und wir sind es schuldig, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Und wenn wir getan haben, wozu Gott uns berufen hat, dann erwartet nicht Lohn oder Dank oder besondere Segnungen. Dann sprichst du, ich bin ein unnützer Knecht, ich habe nur getan, was ich zu tun schuldig bin. Wenn du sagen kannst, ich habe mehr getan, als ich zu tun schuldig war, ich habe mehr getan, als Gott mir aufgetragen hat, oder ich habe diesen Dienst in besonderer Weise getan, also obendrauf etwas gemacht, also es besser getan, als ich es hätte tun sollen, dann kannst du vielleicht sagen, Herr, das gibt Lohn. Und du kannst ihn auch dann nicht für diese Erde einfordern. Denn Paulus hat seinen besonderen Lohn, glaube ich, nicht auf dieser Erde bekommen, sondern er wird ihn später bekommen. Aber dann kannst du besondere Segnungen erwarten. Vielleicht in Form von Lohn in der Ewigkeit. Dienen ist eine Haltung, nicht ein Amt, nicht einfach eine Aufgabe. Dient einander, sagt Petrus. Und wir haben zwar in unserer Beitrittserklärung in der Gemeinde nicht das Dienen als solches direkt drin, wenn es um das Aneinander geht, sondern wir haben das drin, was wir vielleicht als Gaben vielfach bezeichnen würden. Wir wollen brüderlich miteinander leben. Wir wollen liebevoll für andere sorgen. Wir wollen einander ermutigen. Wir wollen einander ermahnen. Wir wollen uns mit den anderen freuen und mit ihnen weinen. Wir wollen Last und Kummer miteinander tragen. Wir wollen füreinander beten. Das sind einige der Dienste, die wir füreinander und auch zusammen für andere tun können. Und an dieser Stelle lasst uns einmal zu dem zweiten Punkt gehen, zu unserem persönlichen Auftrag, nämlich zu den Gnadengaben. Ich gehe davon aus, dass keiner von euch die Gnadengabe der Heilung hat. Sonst könnten wir heute großartige Dienste tun. Es sind einige da, die gesundheitsbedingt fehlen. Meine Stimme ist ein bisschen eingeschlagen, aber ansonsten geht es mir gut. Aber die Gnadengabe der Heilungen hat keiner, hat vermutlich keiner von uns. Petrus sagt, jeder diene mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und wir können hieraus mehrere Dinge lernen. Erstens können wir hieraus lernen, dass jeder eine Gnadengabe bekommen hat. Denn er sagt, dient einander, und zwar jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Es klingt sehr danach, dass er sagt, jeder hat eine Gnadengabe empfangen. Das andere, was wir hieraus lernen können, ist, es ist eine Gnadengabe. Das heißt, eine Gabe aus Gnade Eine Gabe, die du nicht verdient hast, auf die du keinen Anspruch hast, die der Geist dir aber zusätzlich zu deiner Errettung obendrauf noch gibt. Gottes Gnade ist so reichhaltig und so vielfältig, das kommt dann auch später noch in Punkt 3, dass Gott seine Gnade mit der Errettung des Menschen noch gar nicht ausgeschöpft hat. Und Gottes Gnade wirkt nicht nur Errettung des Menschen, indem er ihn aus der Welt herausreißt, aus dem Welt der Finsternis des Satans, sondern die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir in der Heiligung wachsen, um Christus ähnlicher zu werden. Das ist der Zweck, wofür er uns berufen und auserwählt hat, dass wir Gott ähnlicher werden. Und nun hat Gott jedem Einzelnen Gnaden, Gaben gegeben. Also Gott verändert den Menschen nicht mehr in sein Bild, lediglich indem Engel kommen und an dir arbeiten, sondern er sagt, ihr Menschen, die ihr alle Sünder seid, und das Werk werde ich jetzt in euch tun, ich werde völlig unvollkommene Menschen nehmen, damit sie miteinander sich gegenseitig helfen, Christus ähnlicher zu werden. Also nicht Fachengel kommen, um mit uns ideale Seelsorge zu machen, sondern die einzelnen sündigen Menschen bekommen die besondere Gnade von Gott, eine zusätzliche Gabe, die sie einsetzen können, um ihrem Nächsten, nicht sich selbst, sondern ihrem Nächsten, dabei zu helfen, Christus ähnlicher zu werden. Also die Gaben, die Gott gegeben hat, haben einen Zweck. Darüber habe ich, als ich über Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 16 gepredigt habe, sehr viel ausführlicher gesprochen. Und das kann man auch nachhören. Dort betont Paulus eben, dass wir die Gaben bekommen haben, um gemeinsam dadurch zu Christus hin zu wachsen, zur Einheit des Glaubens, zur vollen Mannesreife im Glauben. Paulus betont an die Korinther, dass wir die Gaben zum allgemeinen Nutzen bekommen haben, zum Nutzen für den Nächsten, nicht zum Nutzen für dich selbst. Das hat er den Korinthern vorgeworfen, dass sie sehr unordentlich und sehr selbstsüchtig ihre Gaben eingesetzt haben. Und die Korinther waren eine Gemeinde, die wirklich ein sehr, sehr reiches Gabenspektrum bekommen haben, einschließlich dieser besonderen Gaben wie Heilungen und Wunder tun und in anderen Sprachen zu reden. Nun, die große Frage, die uns wahrscheinlich in der heutigen Zeit bewegt, ist einmal das Persönliche, welche Gabe habe ich? Und wie finde ich es heraus? Und einmal vielleicht auch allgemein die Frage, welche Gaben gibt es? Und ich möchte euch eine Aufzählung all der Gaben geben, die die Bibel als Gabe erwähnt. Aber die Bibel erwähnt nirgendwo in keinem der Briefe eine vollständige Liste von allen Gaben. Ich schließe daraus, die Bibel sagt es nicht klar, aber ich schließe daraus und ich denke nicht, dass ich da ganz falsch drin liege. Aber darüber würde ich nicht streiten, dass es viel mehr Gnadengaben gibt, als die, die in der Bibel als solche erwähnt werden. Wir haben vier Auflistungen in der Bibel. Das eine ist 1. Korinther 12 und Römer 12 und dann Epheser 4 und 1. Petrus 4. Folgendes sagt uns die Bibel als Gaben: ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Weisheit. Oder Glauben, also nicht der rettende Glaube, den muss jedes Kind Gottes haben, sonst kann er nicht gerettet werden, sondern ein Glauben darüber hinaus. Paulus nennt es in seinem Hohelied der Liebe, selbst wenn ich allen Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte. Also offensichtlich hat Gott einzelnen Menschen einen besonderen Glauben gegeben, der in der Lage ist, Berge zu versetzen oder viel mehr zu bewirken als der durchschnittliche Glaube. Heilungen können als Gabe gegeben werden. Oder verschiedene Wirkungen von Wunderkräften. Weissagung, also prophetisches Reden. Die Unterscheidung von Geistern. Sprachenreden. Auslegung der Sprache oder Übersetzung der Sprache. Er hat Apostel gegeben, der Gemeinde. Er hat Propheten gegeben, die dann prophetisches Reden können. Lehrer, Hirten, Evangelisten, Hilfeleistungen in Mehrzahl, Also offensichtlich gibt es eine ganze Menge verschiedener Arten von Hilfeleistungen. Dienst, also dienen, das, wovon wir hier geredet haben. Ermahnen, kann auch trösten bedeuten, das Wort. Geben, vorstehen, also Gaben der Leitung. Barmherzigkeit oder allgemein einfach reden. Nun, ihr seht, dass diese Gaben teilweise sehr unterschiedlich sind, teilweise aber auch sehr detailliert genannt werden können. An einer Stelle wird einfach die Gabe zu reden gegeben und dann an anderer Stelle sagt Paulus, na, der eine hat ein Wort der Weisheit, der andere ein Wort der Erkenntnis. Oh, reden ist nicht gleich reden. Offensichtlich gibt es den einen, der in besonderer Weise Erkenntnis sehr gut vermitteln kann, während der andere irgendwie andere Art von Weisheit besonders gut vermitteln kann oder sie erkennt, versteht und dann entsprechend weitersagen kann. Nun, wir können hier an dieser Stelle nicht über alle möglichen Gnadengaben reden, die es gibt. Ich bin davon überzeugt, dass es mehr Gnadengaben gibt, als die die Bibel erwähnt. Und jeder von uns hat eine. Die Frage ist, wie erkenne ich meine Gnadengabe? Wie kann ich erkennen, ob ich eher ein Redner bin oder ob ich eher einer bin, der dienen sollte, der mit anpackt, Hilfeleistungen gibt oder einer, der ermutigend zurechtweisen sollte oder vielleicht bin ich derjenige, der Barmherzigkeit übt? Nun, lasst mir einmal die Freiheit, ein bisschen satirisch zu reden. Ich würde sagen, ob du reden kannst oder nicht, erkennst du am besten, wenn du immer schweigst und niemals redest. Und ob du gut ermahnen kannst, am besten, indem du nie jemandem etwas sagst. Und ob du gut Hilfe leisten kannst, erkennst du wahrscheinlich am besten daran, wenn du immer zu Hause sitzt und nur für dich arbeiten lässt und niemals selbst Hand anlegst. Nun, er versteht natürlich, kann ich nicht erkennen, ob ich ein guter Redner bin, wenn ich nie meinen Mund auftue. Ich kann nicht erkennen, ob ich jemandem wirklich gut Ermahnung, Tröstung oder Ermutigung geben kann, wenn ich immer Angst davor habe, ich will nicht ins Leben der Leute hineinreden und ach, Gott wird es ihm schon zeigen. Ermahnen ist nicht schön. Auf einmal mag er mich dann nicht mehr, wenn ich ihm sage, dass er hier oder dort etwas falsch tut. Das möchte ich nicht tun. Am besten erkennst du, welche Gabe du hast, indem du einfach alle einmal ausprobierst. Und ich sage dir etwas. Das allermeiste von den Gaben, von denen die Bibel spricht, dass Gott seinen Kindern diese Gaben gibt, sind Tätigkeiten, die wir ohnehin tun sollen. Denn nicht nur derjenige, der die Gabe, Barmherzigkeit zu üben hat, soll barmherzig sein, sondern alle Christen sollen barmherzig sein. Wir sollen alle einander ermutigen, nicht nur derjenige, der die Gabe des Ermutigens hat. Wir sollten alle an bestimmten Stellen ein Wort der Weisheit für den Nächsten haben, nicht nur, wenn wir eine besondere Gabe dafür haben. Und die allermeisten von uns müssen leiten, auch wenn sie nicht die Gabe des Leitens haben. Jeder Vater ist aufgerufen, seine Familie zu leiten, auch wenn er nicht eine besondere Gabe der Leitung hat und in der Gemeinde niemals eine leitende Position einnehmen würde. Aber als Vater hat er die universelle Aufgabe von Gott, seine Familie anzuleiten. Du erkennst deine Gabe, wenn du einfach treu die Nachfolge lebst und all das tust, wozu Gott dich aufruft. Dann wirst du hier und dort merken, wo deine Gaben sein können. Und es ist obendrauf als zweiten Tipp, also das eine, tu es einfach. Das dritte wäre, was sagen denn die anderen dazu? Wie ist die Rückmeldung? Denn ob du ein guter Redner bist oder nicht, merkt man oft nicht selber. Das ist dann, wenn der dir gegenüber wirklich sagen kann, ja, jetzt habe ich es verstanden. Also immer wenn der so sagt, dann ist das wirklich eine Sache, die kann ich gut verstehen. Die kann ich nachvollziehen. So wie er das erklärt, so wie er dort den Durchblick hat in der Erkenntnis, hat das kein anderer. Die Rückmeldung. Aber wir brauchen auch die ehrliche Rückmeldung, um manchmal zu sagen, das ist nicht dein Ding. Dort in dem kleinen Rahmen hast du von Gott den Auftrag, das zu tun, vielleicht in der Familie zu lehren. Dort tue es, aber ansonsten probiere dich nicht auf der Kanzel aus oder in sonstigen Gruppen. Es liegt nicht jedem, und dann sollten wir auch ehrlich einander sagen, das ist nicht deine Aufgabe, das ist nicht deine Gabe. Das sehen wir, können wir nicht bestätigen. Eine dritte Sache, die ich heute kurz erwähnen möchte, was es sein könnte, also wie wir herausfinden können, ist, wie hoch ist dein benötigter Einsatz, um Frucht zu bringen in diesem Bereich des Dienstes. Wenn du zum Beispiel eine Aufgabe hast und du musst wirklich sehr viel investieren und es kommt nur wenig am Ende heraus, also wenig wirklich geistlich Fruchtbringendes, dann ist das ganz bestimmt nicht eine von Gott geschenkte Gnadengabe. Das heißt nicht, dass du das nicht tun sollst, aber das ist nicht das, wo du in besonderer Weise der Gemeinde damit dienst, sondern dann sind es wahrscheinlich eher andere Sachen. Nun, lass uns einmal einen kleinen Exkurs machen, und der Text hier spricht nicht davon, aber aus gegebenem Anhalten in unserer christlichen Kulturlandschaft möchte ich einmal ein paar Fragen stellen oder beantworten, vielmehr lieber. Gibt es Sprachenreden, Wunderwirkungen, Prophetien heute immer noch? Nun lass uns dazu einmal 1. Korinther Kapitel 13 aufschlagen. Wir werden einmal Bibelarbeit machen. 1. Korinther, die Kapitel 12 bis 14 sprechen über Gaben, über das Ausleben von Gaben. Und die Korinther Gemeinde hatte ein Problem, dass sie alle in Sprachen reden wollten, in Zungen reden, würde man heute vielleicht sagen. Das war etwas ganz Besonderes für sie, und danach strebten sie, in Zungen zu reden. Und wer in einer anderen Sprache reden konnte, der war der Held, und andere Gaben wurden dann etwas geringer geachtet. Und Paulus rügt sie erst einmal und sagt, wir sind doch alle an einem Leib. Und an einem Leib gibt es zwar verschiedene Glieder. Die einen scheinen bedeutend zu sein, die anderen scheinen weniger bedeutend zu sein. Aber am Ende brauchen wir sie doch alle. Und es gibt nicht die bedeutenden und unbedeutenden Gnadengaben, die Gott gegeben hat. Alle sind gegeben, damit wir uns gegenseitig helfen, Christus ähnlicher zu werden. Und dann erzählt er ihnen von der Liebe und sagt, dass es viel, viel wichtiger ist, der Liebe nachzueifern. Und dann kommt dieses Hohelied der Liebe, sogenannte Hohelied der Liebe, Kapitel 13. Und ab Vers 8 in Kapitel 13 spricht Paulus davon, dass einige dieser sensationellen Gaben, wie Prophetie und auch Zungenreden, Sprachenreden, das wird ohnehin aufhören. Was am Ende wirklich bleiben wird, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und nun sagt Paulus an die Korinther in 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Seien es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Und wenn wir uns die Frage stellen, gibt es heute noch prophetisches Reden. Übrigens, immer wenn in dem Text nicht hier steht Weissagung, dann ist dort das prophetische Reden gemeint. Prophetisches Reden. Gibt es heute noch Propheten, die prophetisches Wort haben? Gibt es heute noch dieses Zungenreden, das Sprachenreden, das damals so besonders war, als der Geist auf Pfingsten auf die Jünger kam und alle konnten plötzlich in anderen Sprachen, sogar in verschiedenen Dialekten reden? Paulus sagt, das wird aufhören. Das wird nicht immer bleiben. Die Frage ist natürlich, wann wird es aufhören? Nun, Paulus sagt, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan werden. Vers 10. Das ist normal im gesamten Leben, überall. Wenn eine Sache Stückwerk aufgebaut wird, und wenn sie dann irgendwann fertig ist, dann wird das, was vorher nicht vollkommen war, weggetan werden, denn dann ist das Vollkommene da. Was ist denn aber dieses Vollkommene? Was ist dieses Vollkommen, das kommen muss, damit Weissagung, Erkenntnisse und die Sprachenreden und so weiter weggetan werden und aufhören werden? Nun gibt es sehr viele Christen, Ganz besonders im Zuge der Kritik, das, was in den charismatischen Bewegungen passiert, mit den seltsamen Ausbrüchen und dem Sprachenreden, wo man sich fragen muss, ist das alles wirklich echt geistgewirkt oder ist da noch sehr viel menschgewirkt einfach dabei? Und die vielen Heilungswunder, von denen geschrieben wird, wenn man denen auf die Finger schaut und mal ganz genau untersucht, merkt man, da ist gar nicht so viel Wunder dabei. Das ist sehr, sehr viel gefaked. Und dann gibt es auch so gut wie nie schwere Krankheiten, die geheilt werden. Also da stimmt vieles nicht. Und dann ist man sehr schnell dabei, um zu sagen, hey, das sollte doch aufhören. Wenn das Vollkommene da ist, hört das doch sowieso auf. Ah, was ist vollkommen? Bibel. Die Bibel ist vollkommen. Und dann ist schnell die Erklärung da, wenn das Vollkommene kommen wird, also wenn der Kanon der Bibel abgeschlossen ist mit der Offenbarung, dann würden auch alle anderen sensationellen Gaben aufhören. Denn Propheten bräuchten wir ja dann nicht mehr, die eine außerbiblische Offenbarung von Gott geben, weil die Bibel dann abgeschlossen ist. Und dann gibt es keine außerbiblischen Offenbarungen Gottes mehr. Die Erkenntnis wäre dann ja sozusagen abgeschlossen und wir bräuchten keine zusätzlichen Offenbarungen Gottes für mehr Erkenntnis mehr. Also die Bibel ist das Vollkommene. Ich möchte davor warnen, dass wir, um sozusagen es auf der einen Seite in der Argumentation gegen charismatische Bewegung und diese Scheinwunder, um es uns dagegen leicht zu machen, schnell sagen, oh, hier steht doch, wenn die Bibel vollkommen, wenn die da ist, dann ist alles gut. Und dann haben wir uns die Argumentation sehr leicht gemacht, indem wir etwas dort hinein interpretiert haben, was es uns leicht macht, eine ganze Gruppe von Menschen gleich als falsch abzuschieben. Stünde hier, wenn die Vollendung der biblischen Schriften vorbei ist, dann wird das aufhören. Dann würde ich das gerne glauben wollen. Aber hier steht nicht, dass es die biblischen Schriften sein werden. Das ist nur eine Idee. Ich zweifle nicht daran, dass die Bibel vollkommen ist. Ich zweifle überhaupt nicht daran. Sie ist vollkommenes Wort Gottes. Aber das heißt nicht, dass sie das Vollkommene ist, von dem Paulus hier spricht. Ja, das können wir so nicht einfach sagen. Ich möchte sogar einen Schritt weitergehen und sagen, es gibt gute biblische Hinweise dafür, dass es nicht die Bibel ist. Und dass heute Sprachenreden, Prophetien, Erkenntnisse nicht aufgehört haben. Damit will ich, das muss ich an dieser Stelle aber einmal einschieben und sagen, damit will ich nicht sagen, dass in der charismatischen Bewegung tatsächlich alles richtig läuft und dass das echt ist. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Nur alleine die Tatsache, wir können nicht sagen, dass es heute schon aufgehört hat. Wenn wir einmal, das werde ich jetzt aufgrund der Zeit nicht machen, uns sehr intensiv die Pfingstpredigt von Petrus anschauen und das Ganze, was drumherum geschehen ist. Da kam ein Brausen vom Himmel, sie wurden alle geisterfüllt, sie konnten in fremden Sprachen reden und sogar in einzelne Dialekte der Sprachen. Dort stehen beide Worte übrigens in diesem gesamten Text, sowohl Sprache als auch Dialekt. Und Petrus sagt, als man ihm vorwirft, dass die ja alle betrunken wären, er sagt, ihr lieben Männer und Frauen, das ist nicht, dass die Leute betrunken sind, sondern das ist, was Joel in Kapitel 3 vorhergesagt hat. Joel hat nämlich vorhergesagt, wenn der große Tag des Herrn kommen wird, bevor er kommen wird, wird Gott seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und ihre Söhne und Töchter werden weissagen. Ich will einmal diese paar Verse lesen aus Joel, Kapitel 3, Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Und die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Und die Vorhersage ist, ich werde den Geist ausgießen auf alles Fleisch und die werden alle weissagen. Sie werden alle prophetisches reden. Söhne, Töchter, Mägde, Knechte. Wenn wir aber die Apostelgeschichte 2 sehr genau mit dieser Vorhersage vergleichen, merken wir, da ist gar nicht alles in Erfüllung gegangen. Die großen Taten, diese großen Naturzeichen, dass die Sonne verdunkelte, dass der Mond in Blut sich verwandelte und solche Dinge, die sind nicht geschehen. Und der große, schreckliche Tag des Herrn, das Endgericht, ist auch noch nicht da. Die große Trübsalzeit, sie ist noch gar nicht da. Sie ist auch nach Petrus nicht sofort gekommen. Und der Geist wurde auch nicht auf alle ausgegossen. Es gab genügend Leute in Pfingsten, die den Geist Gottes nicht bekommen haben. Genauso wie im Alten Testament das Kommen von Jesus vorhergesagt wurde, aber im Alten Testament nicht eindeutig war, war es jetzt das erste oder zweite Kommen Jesu, zumal das war gar nicht zu sehen, dass es überhaupt zwei Kommen geben sollte. Und wir heute erst rückblickend die Vorhersagen über das Jesu Kommen im Alten Testament trennen können in erstes und zweites Kommen. Weil wir sehen, das hat sich erfüllt, das noch nicht. Also wird sich das noch erfüllen, genauso wie sich das erste erfüllt hat. So ist es auch mit Pfingsten gewesen. Pfingsten, das, was Gott seinem Volk Israel geben will, dass jeder aus dem gesamten Volk Israel den Heiligen Geist hat und alle werden weissagen und prophetisch reden. Das ist damals in Israel nicht geschehen. Es gab eine Teilerfüllung. Die Gläubigen, die gläubig geworden sind, die haben den Geist bekommen. Und die haben dort schon zum Zeichen das Sprachenreden bekommen. Aber es sind noch nicht alle. Wir können davon ausgehen, dass die volle Erfüllung, wenn Jesus auf den Ölberg wiederkommen wird, wenn Israel gläubig werden wird, dann wird die volle Erfüllung von Joel 3 stattfinden. Und dann wird wirklich ganz Israel und alle außerhalb Israels, die glauben, die Gabe des Zungenredens bekommen, des prophetischen Redens und all diese sonstigen besonderen Gaben. Weil das aber noch vorher ist, vor uns, können wir jetzt nicht hingehen und sagen, ja, das Vollkommene ist schon da und Zungenreden und Sprachenreden oder Wunderwirkungen, Prophetie hat aufgehört. Denn wir haben eine Vorhersage in Joel, dass noch mehr kommen wird. Jetzt stehen wir aber vor dem Problem. Dieses noch mehr, dieses die ganze Welt oder das ganze Volk wird reden können in anderen Sprachen, was in Joel übrigens nicht steht, okay? Nur mal zum genauen Beobachten. In Joel steht nicht, dass das Sprachenreden alle befallen wird, sondern dort steht, dass das Weissagen, das prophetische Reden alle bekommen werden, nicht das Sprachenreden. Und weil Joel sich noch nicht erfüllt hat, wir aber hier eine besondere Strömung haben, das ist die charismatische Bewegung, die Pfingstlerbewegung, die Besonderheiten erlebt hat und nun fragt, wie sollen wir das einordnen, sagen sie, das ist, was Joel 3 sagt, dass jetzt das gesamte Volk, alle bekommen diese wunderbaren, sensationellen Gaben. Dann gibt es mindestens zwei Ungereimtheiten. Erstens, in Joel 3 wird nicht das Sprachenreden für alle vorhergesagt, sondern das Weissagen. Aber die Pfingstler und es gibt Unterschiede. Ich möchte jetzt auch nicht sehr über diese ganzen Strömungen reden, aber sie erklären es oft so, dass das Sprachenreden jetzt für alle da sei und deswegen müsste jeder wiedergeborene Christ, der den Heiligen Geist hat, auch wirklich in anderen Sprachen als in anderen Zungen reden können. Das kann man so nicht aus der Bibel nehmen. Das geht nicht. Das ist der eine Fehler der Interpretation, den sie da machen. Das andere ist, was wir sehen, ist, dass das Sprachenreden immer mit echten Sprachen verbunden war. Eine Sprache, die andere verstehen und übersetzen konnten. Und sie sollten nicht gesprochen werden, wenn niemand da ist, der es versteht. Die Sprachenreden, die heute in vielen Kreisen geübt wird, ist kein Sprachenreden von real existierenden Sprachen, sondern das ist einfach nur ein Aneinanderreihen von verschiedenen Silben. Es ist noch nicht einmal die Phonation, also diese ganze Klanggemisch einer Sprache. Also es ist gar keine Sprache. Selbst wenn Sie sagen würden, Engelsprache, also noch besser als Menschensprache, dann müssten wir sagen, oh, dann reden die Engel aber sehr, sehr eintönig. Aber es gibt keine Prophetie, die sagt, wir werden irgendwann mal in Engelsprachen sprechen können. Also da ist sehr viel Ungereimtheit und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Aber allein die Tatsache, gibt es diese großen Wunderwirkungen noch? Ganz grundsätzlich, sie sind nicht abgeschafft. Ich glaube nicht, dass sie abgeschafft sind. Und es ist dem Geist vorbehalten, wann und in welchem Maß er dem einen das oder das andere geben will. Das tut er. Ich bin zwar schon aus vielen Gründen, die ich jetzt nicht weiter erläutern kann, davon überzeugt, dass es das heute so gut wie gar nicht in Praxis gibt, weil sich all das, was wir heute als Wunderheilung, als Wunderwirkungen und all solche Dinge herausstellt, dass dort fast alles immer fake ist. Und wenn dort mal tatsächlich etwas Großes passiert, muss man sich dann auch noch manchmal fragen, ist das wirklich Gottes Geist oder sind dort andere Geister, die dahinter stehen? Aber ich zweifle nicht daran, dass Gott Wunder tun kann. Aber das sind dann nicht, weil er Menschen besondere Wundergaben gegeben hat, dass sie das nach freiem Ermessen tun können, sondern weil er wollte, an dieser Stelle einen Menschen gesund gemacht hat oder ein anderes Wunder vollbracht hat. Das kann er tun. Er steht ihm frei. Da kann jeder von uns dafür beten. Aber eine Wunderheilung in dem Sinne, dass, wie Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht zu dem Gelähmten, ich sage dir in Jesu Namen, steh auf, das kann keiner. Also das ist, ich habe noch keinen getroffen. Und da gibt es zu vieles, was immer wieder nicht stimmt und was nicht hinterfragt wird. Und es gibt übrigens auch viele Geschichten, die umkursieren mit ganz wunderbaren Sachen, die passiert sein sollen. Und wenn man wirklich dort ganz an die Ursprünge das Ganze verfolgt und überprüft, passiert nichts. Und wenn du diesen Wunderheiler mal mitnimmst und sagst, hier ist einer, der hat eine Blinddarmentzündung, heile ihn, wenn du kannst, dann mach das, heile ihn. Dann können wir gleich nochmal ein CT machen und schauen. Die kommen alle nicht mit ins Krankenhaus, um einmal ihre Wundergaben tatsächlich auszuüben. Und die Art und Weise, wie es gemacht wird, es ist so vieles, was nicht stimmt. Aber wir können trotzdem nicht sagen, einfach weil es uns nicht passt, die Gaben gibt es heute nicht mehr. Das sollten wir nicht tun. Ich habe hier heute ein paar Seitenhiebe über charismatische Strömungen gelassen und ich habe versucht auch immer wieder, vielleicht ist es mir nicht gelungen, über charismatische Strömung zu reden und nicht über charismatische Christen. Ich bin davon überzeugt, dass in diesen pfingstlerischen und charismatischen Gemeinden viele wirklich wiedergeborene, wahre Christen sind. Vielleicht sogar mehr als in vielen anderen Gemeinden. Und wir erleben es immer wieder, dass viele dann auch irgendwann zur Erkenntnis kommen und sie gehen auch vielfach heraus. Oder sie sind, ich meine, wir irren alle. Die einen irren dort und wir irren halt eben in einem anderen Bereich. Wenn es nicht bei den Gnadengaben ist, dann irren wir in einem anderen Bereich. Wir alle irren vielfältig. Und nur weil es viele Ungereimtheiten und viele schwarze Schafe in einer Strömung gibt, und aus meiner Sicht ist sie tatsächlich eine sehr verführerische Strömung in unserer Zeit, darüber sollte man auch noch mehr reden, aber nicht jetzt an. Dennoch sind in solchen Gemeinden viele wirklich wahrhaftige Kinder Gottes, die es ernst meinen. Die sind teilweise falsch belehrt und sie glauben, das müsse so sein. Wie sollen sie anders denken, wenn sie entsprechend belehrt werden? Wir dürfen nie den Fehler machen, dass wir sagen, das sind alles nicht echte Menschen, nicht echte Christen. Das dürfen wir nicht. Das sollten wir wirklich nicht. Und ich habe schon einige kennengelernt aus charismatischen Gemeinden, wo ich sagen würde, ja, ich kann mit vielem nicht übereinstimmen, aber ich würde gerade bei diesen Leuten echt nicht sagen, dass sie keine Christen sind. Sie sind es. Sie leben wie Christen. Also das alles Wichtige, alle Kennzeichen sind da. Noch ein paar mehr, die ich für zu viel halte, aber das ist okay. Ich meine, ist nicht okay. Ich weiß aber nicht, was ist bei mir noch alles falsch. Lasst uns bitte nicht in dieser Hinsicht persönlich richtend werden, auch wenn wir gewisse Strömungen durchaus beurteilen müssen, um gewarnt zu sein. Lasst uns noch zum dritten Punkt gehen. Wir dienen zur Ehre Gottes. Petrus schreibt Folgendes: Dient einander, jeder mit der Gnade, die er bekommen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir dienen als Verwalter, als Haushalter, als Verwalter. Und was verwalten wir? Achtet einmal sehr genau, was Petrus dort schreibt. Als Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Rückwärts bedeutet das, Gottes Gnade ist so vielfältig. Du bist ein Verwalter der Gnade Gottes, und zwar in dieser Gnadengabe, also dieser Teil der Gnade Gottes, zum Beispiel die Barmherzigkeit. Die verwaltest du in deiner Gemeinde in Gottes Sinn, um sie in besonderer Weise auszuüben und Barmherzigkeit zu üben. Vielleicht hast du nicht den Dienst des Barmherzigen, den gibt es bei uns in der Gemeinde noch nicht einmal. Ja, es gibt zwar den Dienst des Singens und des Musizierens und verschiedene andere Dienste, aber es gibt nicht den Dienst der Barmherzigkeit. Also machst du nicht ein Amt, und doch, vielleicht bist du gerade derjenige, dem Gott die Gabe der Barmherzigkeit gegeben hat, um jedem Einzelnen, der gerade durch eine schwere Situation geht, einfach Barmherzigkeit entgegenkommen zu lassen. Oder vielleicht bist du derjenige, der schnell erkennt, dass sich hier ein Irrtum aufbaut. Du hast die Gabe der Geisterunterscheidung. Oder du bist jemand, und darüber möchte ich beim nächsten Mal intensiver reden, jemand, der auch schnell merkt, da stimmt bei dem einen oder anderen Menschen vielleicht etwas nicht. Der kämpft dort mit einer Situation und er muss korrigiert werden. Seelsorge. Ich möchte nächstes Mal sehr viel intensiver über das Ausleben unserer Gabe im Bereich von Seelsorge sprechen. Dann verwaltest du, wenn du die Gabe des Ermahnens und des Ermutigens hast, dann verwaltest du diesen Teil der Gnade Gottes hier in unserer Gemeinde, indem du andere liebevoll korrigierst. Es ist klar, wenn du ein Verwalter der Gnade Gottes bist, du verwaltest Gottes Gnade, also überlegt euch mal, was das für eine hohe Aufgabe ist, dann kannst du nicht das so machen, wie du es willst, wie du es dir vorstellst. Da musst du schon Gott fragen, Gott, wie bist du? Wie bist du in deiner Gnade, damit ich deine Gnade hier auf der Erde tatsächlich angemessen leben kann? Und hier kommt ein Doppelpunkt und dann sagt Petrus Folgendes. Und das ist das, was mich seinerzeit mal sehr beeinflusst hat. Wenn jemand redet, wenn du einen Dienst des Redens hast, egal ob es von der Kanzel ist oder ob es einfach ermutigend ist, mit guten Nachfragen oder wie auch immer, egal, wenn du redest und mit deinen Worten beeinflusst, dann rede es als Aussprüche Gottes. Wenn du eine Gabe des Redens hast, egal in welchem Spektrum, und Gottes Gnade durch dein Reden verwaltest, dann musst du Gottes Willen reden, seine Aussprüche oder das, was er gemeint hat, wirklich sagen. Und nicht deinen eigenen Wunsch hineinlegen. Du kannst nicht einfach sagen, das kann man so und so verstehen, mir gefällt das besser, also werde ich das predigen. Das geht nicht. Wenn man das so und so verstehen kann oder du dir nicht sicher bist, dann schweig drüber oder sag beides. Aber sag nicht einfach etwas, was dir passt. Rede es als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, also irgendeine Art von Hilfeleistung tut, irgendetwas Dienendes, irgendwo mit anpackt, den anderen umarmt oder womit auch immer, der tue es in der Kraft, die Gott da reicht. Nicht aus deinem eigenen Wissen heraus, aus deiner eigenen Kraft heraus. Tue es in der Kraft, die Gott gibt. Damit, und das ist das Ziel, weshalb du Gottes Aussprüche und Gottes Kraft nehmen sollst, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dahin geht unser ganzes Leben und unser ganzes Dienen, dass Gott verherrlicht wird. Und ich hoffe sehr, dass es auch euch so beeinflusst in eurem Leben, wenn ihr redet, tu es als Aussprüche Gottes. Wo immer du dienst, tu es in der Kraft Gottes. Repräsentiere Gottes Gnade mit deinem Dienst, damit in allem unser Gott verherrlicht wird. Amen. Lasst uns noch einmal miteinander beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Unser allmächtiger Gott und Vater im Himmel, du bist so wunderbar herrlich und so großartig. Und dein Wort ist wirklich vollkommen. Das bekenne ich gerne und dazu stehe ich. Es ist irrtumslos, es ist unfehlbar. Was immer du sagst und wozu auch immer du dich äußerst, das ist immer richtig, weil du allwissend bist und weil du der Herrscher des Universums bist. Und du rufst uns auf zu dienen, dass wir einander dienen. Auch dich mit Anbetung, mit Liedern, mit verschiedenem anderen, mit Lob, aber eben auch einander dienen, mit Worten, mit irgendwelchen Reden, mit Ermutigung, mit Handeln, mit Tun, mit Hilfeleistungen verschiedenster Art. Wir sollen deine Gnade, so herrlich wie sie schimmert und in all ihrer Vielfalt, sollen wir weitertragen, sie auf dieser Erde verwalten und sie ausleben. Und das ist so eine große Aufgabe, so zu dienen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich Diener zu werden, die deiner würdig leben, die wirklich zu deiner Ehre leben. Und auch wenn wir zum Schluss werden sagen müssen, wir sind unnütze Knechte, wir haben noch nicht mal getan, was wir zu tun schuldig sind, geschweige denn mehr, so möge es aber wenigstens doch so viel sein, dass wir uns deiner nicht schämen müssen und dass du durch uns die Gemeinde weiter bauen kannst und vielleicht auch noch andere Gemeinden gründen, andere Geschwister in anderen Gemeinden erbauen, sie ermutigen, damit wir alle immer mehr in dein Bild verändert werden. Amen.